So, ihr Lieben, die Uhr tickt. Ja, in welche Richtung eigentlich und wofür? Also bei uns ist bald Karneval und Philipp hat bestimmt schon eine ganz tolle Verkleidung. Alles dazu und zu vielem mehr im besten Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, Philipp, ob du dich verkleidest für Karneval oder ob das zu deinem Laufoutfit gehört, damit du überlebst in Regensburg. Wie geht's dir?
Ralf, ich bin ein bisschen am Frieren tatsächlich. Ich hatte heute einen feucht-fröhlich. Na, fröhlich war es gar nicht so sehr, muss ich sagen.
Das ist das Stichwort, genau, so geht es.
Von Karneval auch, ja, das ist sehr passend. Ich komme gerade direkt von meinem Workout zurück, gerade frisch aus der Dusche und bin noch echt am Frieren, muss ich sagen, weil heute Morgen irgendwie, ich weiß nicht, ich habe nicht so ein gutes Zeitfenster erwischt, bin eben so um 8 Uhr gestartet für mein Fahrtspiel und beim Loslaufen, möchte ich sagen, hat es halt angefangen zu regnen. Das kann ja nun mal passieren, das ist nicht so schlimm. Ist natürlich dann nicht ganz so angenehm, wenn es Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt hat. Und wie ich dann relativ schnell begriffen habe, als ich mich auf meiner, auf der Strecke zurechtgefunden habe, wo ich sonst meine Workouts mache, es war extremst windig. Und ich habe mir schon gedacht, das gibt's doch gar nicht, was ist denn heute los? Also primär noch auf der ersten Hälfte, auf der zweiten Hälfte war es ein bisschen wechselhaft, aber auf der ersten Hälfte konstant eine stramme Brise, würde man wahrscheinlich im Norden sagen, sodass man sich da reinlehnen konnte, aber auch nicht wirklich vom Fleck kam. Da weiß man natürlich auch, dieses Workout, ich will jetzt nicht sagen, kannst du in die Tonne treten, weil manchmal zählt ja dann trotzdem der Effort, den du da reinsteckst. Anstrengend ist es ja trotzdem, aber du wirst auf jeden Fall nicht ansatzweise irgendwie da rauskommen, wo du normalerweise gewohnt bist, gewisse Geschwindigkeitsabschnitte zu laufen. Und ein kleiner Nachteil ist natürlich auch, also es hat dann irgendwann auch aufgehört zu regnen, so nach 2/3 des Programms, würde ich mal sagen, du bist dann trotzdem ja schon komplett durchweicht, einfach, egal, 3 Schichten, alles durch. Und dann ist das mit dem Wind schon eklig, ne? Wenn du die nassen Sachen anhast und das geht dann so in die, in Mark und Bein. Es war schon lange nicht mehr vorgekommen, dass du während einem Programm oder dass ich während einem Programm gefroren habe. Und das ist jetzt immer noch ein bisschen der Fall. Deswegen, ja, warme Dusche und neben mir noch eine heiße Tasse Kaffee und Immunsystem, da können wir haben wir einen guten Übergang direkt in die erste Werbung, Immunsystem zu unterstützen, ja, also die Klassiker haben wir immer erwähnt, wisst ihr Bescheid, also natürlich gesunde Ernährung etc., das ist das A und O, Schlaf ist der Regenerationsbooster Nummer 1, wer nicht viel schläft, der muss damit leben, dass gewisse Prozesse, Regenerationsprozesse nicht so ablaufen, wie das eigentlich sein soll.
Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich muss ganz leicht lachen. Entschuldige, dass ich dich unterbreche in unserem Announcement für unseren Partner. Aber an dieser Stelle, so Jungväter sind natürlich dann auch im Gesamtsystem gestresst, ne? Weil wenn du davon sprichst, ja, Schlaf und so weiter, ja, man sieht die Sehnsucht in seinen Augen, ja, nach...
Da kann ich halt wenig dran ändern aktuell.
Entschuldigung.
Also du hast natürlich vollkommen recht. Am Thema Schlaf, da kann ich jetzt nun derzeit nicht so viel ändern, sage ich jetzt mal. Da muss ich natürlich in Teilen damit leben, dass das halt nicht so im Optimum ist, sage ich jetzt mal. Aber es gibt andere Bereiche, wo ich auf jeden Fall was für mein Immunsystem tun kann. Und da kommt natürlich AG1 von Athletic Greens ins Spiel, habe ich mir unmittelbar nach meinem Workout noch in den nassen Sachen, das war der wirklich der Gang von, ich komme rein, natürlich dreckige Schuhe draußen ausgezogen, also Carbon-Schuhe, die haben auch einen, wie soll ich sagen, eine Optik inzwischen erlangt, wo du denkst, wie kann es sein, dass Schuhe, die für die Straße gedacht sind, aussehen, als ob du mit denen gerade einen Cross-Country-Race irgendwie gemacht hast, aber dann direkt der Weg erstmal schnell in die Küche, AG1 reingezogen und dann unter die Dusche. AG1, wisst ihr Bescheid, 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und mehr, die eben euer Immunsystem unterstützen, euren Energiehaushalt unterstützen und natürlich generell auch in Sachen Konzentration helfen können. Ihr kennt unser Spezialangebot für euch, für die Community über unseren Link www.athleticgreens.com/bestzeit. Bekommt ihr nicht nur eure Monatspackung AG1, übrigens heute bei mir die neue Packung angekommen, 1. Februar, also das ist immer on point, bekommt on top noch über den Community-Deal eben einen Jahresvorrat an Vitamin D3, ist natürlich jetzt in der dunklen Jahreszeit, viele von euch werden jetzt nicht ausgewandert sein, irgendwie auf Malle oder was auch immer, dunkle Jahreszeit ist jetzt auch nicht ganz so gut, was Sonnenlicht eben anbelangt und Vitamin D3 kann eben helfen, die Knochendichte zu unterstützen, beziehungsweise die Aufnahme von Kalzium in die Knochen. Und ja, ansonsten noch ein paar andere Goodies, ne? Ihr kriegt eine Aufbewahrungsdose, einen Shaker und so, das alles noch for free on top. Und 5 Travel Packs, die werde ich nächste Woche auch mitnehmen, Ralf. Ich teaser mal an, ich werde nächste Woche weit weg sein von zu Hause. Das erste Mal seit der Geburt unserer Tochter. Nicht ganz so lange wie sonst. Es wird ein exotisches Land sein, es wird sehr warm sein. Und ich habe noch keine Ahnung, wie wir nächste Woche aufnehmen. Das müssen wir dann auch gucken. Da werde ich natürlich die Travel Packs brauchen können. Also schaut da gerne vorbei, www.athleticgreens.com/bestzeit. Und tut euch und eurem Immunsystem was Gutes.
Ja, ich sitze ja auch noch mit meinem grünen Morgendrink, ja, weil, ja, Habits, ja, also Regelhaftigkeit, Routinen, ja, ihr kennt das Spiel, ja, dann wirkt alles, was ihr tut, besonders gut. Ja, auch Schlaf, auch Ernährung und auch AG1 logischerweise. Ich hatte auch, sagen wir mal, belebte Tage, weil ich vorgestern Abend spät einen Film gesehen habe, der mich dazu animiert hat, noch spät zu kochen. Das habe ich halt manchmal, diese Anwandlung.
Okay. Jetzt bin ich sehr gespannt, was das für ein Film war.
Ja, erzähle ich gleich. Und gestern Abend musste ich, das ist halt, wenn man Funktionär ist, ja, ihr kennt das, ja, Funktionäre, was machen die? Klar, die treffen sich, ne, in Restaurants und essen schick. Ja.
In 5-Sterne-Hotels, wollte
ich so sagen. So ähnlich, ja. Tatsächlich waren wir in einem vegetarischen Restaurant, weil wir unsere langjährige Geschäftsführerin, ja, die leider auch ein kleines Kind, also nicht leider, sondern die ein kleines Kind bekommen hat, und jedenfalls haben wir die verabschieden müssen. Ja, die bleibt zu unserem Verein erhalten, aber eben nicht mehr in der Funktion. Und dann muss man halt essen gehen. Das sind halt schlimme Aufgaben, die so Vorstände dann haben im Sportverein. Ne? Also das ist so das Leben, das ihr euch vorstellt von Vorständen. Ne? Von nichts eine Ahnung, große Fresse, ne? Schick essen gehen und so. Ne? So diese Nummer. Ja.
Richtig belastend. Ne?
Ja, ne? Ja, und ich bin ja, also wie soll ich sagen, das ist ja wahrscheinlich das Gleiche wie Werbungsopfer. Weil wenn ich einen Film gucke, wo sehr leckere Sachen gekocht werden, dann kriege ich so einen schlimmen, spontanen Heißhunger, dass ich das dann gerne nachkoche. Ja, und das habe ich dann gemacht. Und gestern habe ich dann den zweiten Teil von dem Film noch schnell zu Ende geguckt. Klammer auf, während meine Frau auf dem Rad war, Klammer zu. Die hatte nämlich echt Patellasehnenprobleme. Das mit den 100 Kilometern scheint auch bei ihr nicht ganz, ganz spurlos vorübergegangen zu sein. Jedenfalls ist das ein Film gewesen über Kochen in der Toskana. Und das war völlig überraschend, auch sonst ganz schön anzuschauen, so mit Toskana und Sonne und hast du nicht gesehen. Und klar, italienisches Kochen bin ich sowieso relativ nah dran. Mediterranes Kochen ist ja jetzt per se mal sehr gesundes Kochen. Und da war dann wieder halt Risotto. Ne? Ich mache sowieso gerne Risotto, weil das natürlich ein fantastisches Mahl eigentlich ist. Aber es braucht ein bisschen Zeit. Aber noch viel mehr braucht es was?
Weißwein.
Liebe. Ja. Philipp, Liebe. Ja. Nicht die Ingredienzien zählen, sondern die Liebe in der Zubereitung. Ja.
Das stimmt. Also ein Risotto unter Zeitdruck machen funktioniert, glaube ich, in den seltensten Fällen. Das schmeckt entweder nicht oder irgendwie brennt es dann mal an oder so, weil man es doch
entweder übertreibt. Entweder brennt es an oder du holst die Dinger raus, weil du denkst, ja, ist fertig, aber ist natürlich dann körnig als hättest du da Nägel reingeschüttet. Ne? Also andere sagen, absolut, wie Sägespäne reingeschüttet. Ja, aber ist natürlich Quatsch. Ne?
Ja. Nein, aber Risotto bin ich auch ganz großer Fan. Also wirklich, da gehen immer die Augen auf ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die ganzen Italien-Trainingslager, also so Klassiker, die man natürlich schon in jungen Jahren gerne mal macht, weil Italien jetzt vergleichsweise, wenn man in Süddeutschland wohnt, jetzt nicht ganz so aufwendig ist zu erreichen, also schon so in dem Jugendalter, wenn man da mit dem Leichtathletikverein oft der Adria war, Cervia ist so ein Ding, wo auch Tübingen oft war, Sindelfingen sowieso, ganz viele verschiedene Vereine aus dem süddeutschen Raum. Da, also wirklich ein Favorite, neben dem oft schon sehr guten Wetter um die Osterzeit rum, ist und die Pinienwälder auch sehr schön zum Laufen gehen, ist einfach das italienische Essen. Und wenn es Risotto gab, meistens konntest du ja dann auch irgendwie auch mittags aus zwei Gerichten wählen. Also Risotto war wirklich, ist immer ein Favorite gewesen. Und ich mache das leider selber gefühlt nie, obwohl ich es sehr liebe und wertschätze und umso gerne oder umso lieber natürlich beim Italiener auch mal bestelle. Und die, logischerweise, klar, die machen das jetzt nicht nur einmal, sondern die sind natürlich da die absoluten Pros. Das schmeckt dann auch dementsprechend gut.
Ja,
wie ist dann dein Risotto denn noch geworden?
Ja, tatsächlich muss man bei Risotto bei Italienern schon, da muss es schon ein bisschen besserer Italiener sein, weil sonst ist es nicht frisch gemacht. Ne? Weil es ist ja so, es braucht halt mal Minimum 20 Minuten. Ja. Und wenn das halt vorgegart ist, da würde ich jetzt sagen, ist nur halb geil. Das würde ich jetzt sagen, schmeckig. Ja, wahrscheinlich nicht. Genauso wie Kartoffelpüree aus der Packung gescheit gepimpt und selbstgemacht ist. Ja, also jetzt nicht Stampfkartoffel, sondern Kartoffelpüree, also richtig weich. Ja. Da würde ich jetzt auch sagen, ist schwer zu unterscheiden. Ja, sehr schwer, wenn man weiß, wie man Kartoffelpüree aus der Packung pimpen kann.
Ja.
Ja, ist aber auch so ein Klassiker bei uns im Haus, ja, weil meine Tochter sehr gerne Kartoffelpüree mag. Ja, also wenn wir sagen, was willst du essen? Ja, Kartoffelpüree. Ja. Das ist immer dieselbe Antwort. Und das sind ja alles so Sachen, da überlegst du ja, okay, ich habe jetzt Hunger, ich war gerade laufen, ich bin dabei, an Unterzuckerung einzugehen, was jetzt? Ja, und da fällt dann natürlich Risotto erstmal hinten runter, weil du dann die Mousse nicht aufbringst, ja, oder nee, der Kochlöffel zu sehr zittert, weil du ja permanent rühren musst. Ja.
Schon im Unterzucker bist du.
Ja. Und das ist ein bisschen schade, weil das ja ist natürlich eigentlich, wenn du ja jetzt ein frisches Gemüse oder so dazu tust, ja, was ich halt gerne mache, also zum Beispiel hatte ich jetzt vor, ich habe es nämlich dann noch nicht gemacht, hatte ich halt vor, Pilzrisotto, ja, mit Möhren. Hammer.
Okay, das kenne ich noch nicht. Also ich kenne so Steinpilzrisotto, so Klassiker. Ne?
Ja, aber Steinpilze ist jetzt nicht die Zeit. Ja, deshalb einfach Pilzrisotto mit Möhren. Dann würde ich die Möhren ganz leicht in Olivenöl vorher andünsten und dann da rein. Aber man kann natürlich auch, keine Ahnung, zum Beispiel rote Beete da reinmachen, ja, was auch super toll schmeckt, ja. Oder was ich wahnsinnig gerne mag, getrocknete Tomaten, ja, die ja natürlich dann noch so diese Salzigkeit haben, ja. Also sowieso, wenn ich so jetzt gerade so im Sommer, jetzt vielleicht noch nicht, aber so im Sommer, wenn man so von einer längeren Tour auf dem Rad kommt oder so, ja, ey, dann erstmal so getrocknete Tomaten, weil die ja so super salzig sind, ja. Fantastisch. Fantastisch, ja. Ihr seht, dann fange ich an, in Genussmitteln zu schwelgen. Ne? Aber tatsächlich hatte ich dann so gut gestern Abend gegessen, weil sonst passiert es auch schon mal, dass ich dann später am Abend noch anfange zu kochen.
Was ist bei dir später? Also ist das jetzt so 8 Uhr oder reden wir da schon von irgendwie mitten in der Nacht irgendwie um 10 oder so?
Mitten in der Nacht um 10, du bist wirklich süß.
Also als jemand, der jetzt wirklich nachts wenig Schlaf bekommt, guckt man, versucht man seine Zu-Bett-Geh-Zeit einfach so weit nach vorne verlegt, dass man vielleicht da noch ein bisschen was abknapsen kann.
Nein, ich würde sagen, ich fange dann so um 11:30, 12 an zu kochen.
Was? Okay, krass. Also da habe ich heute schon, war die halbe Nacht bei mir schon wieder vorbei. Also.
Nee, aber keine Ahnung, dass ich dann, also es passiert mir auch manchmal, wenn ich bei Melzer irgendwas sehe.
Ne?
Und vorgestern Abend bei dem Film es ging halt um einen sehr guten Koch. Ja, und der hat eben dann sich selbst ein Sandwich gemacht. Ja,
okay.
So, also Toastbrot erst schön kross durchtoasten, ja, mit Olivenöl, dann mit einer Zwiebel oben ein bisschen abkraspeln, ja, Zwiebel drauf. Mhm. Ja, dann Auberginenscheiben oder Zucchinischeiben in der Pfanne braten, ja, also anbraten, ja, da drauf, frischen Salat drauf, ja, Käse, wer mag noch Salami, vielleicht ein Hauch scharfer Mayonnaise, ja, und dann oben drüber, muss ich dann sofort machen.
Und du hast alles im Haus gehabt?
Ja, also klar, also es ist jetzt nicht immer so, dass ich alles 100% nach Rezept nachkoche oder nachkochen kann. Ja, aber sagen wir mal so, wir haben schon relativ viel Zeug hier rumliegen. Ja.
Vorrätig. Mhm. Ja,
die man da braucht. Und sonst muss man ein bisschen improvisieren, ist nicht so schlimm. Ne? Hauptsache, Liebe.
Es schmeckt Liebe. Liebe.
Ach, und übrigens, das wollte ich auch unbedingt noch erzählen. Ich habe ja letzte Woche gesagt, dass ich mit dem Kinesiotape sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Bin also am Montag wieder hingegangen, ja, und bin jetzt in den letzten 8 Tagen 4-mal gelaufen. Ja.
Okay.
immer noch im kurzen Bereich, ne? Also alles so halbe bis 40 Minuten. Aber ne, nochmal knock, knock, knock.
40 Minuten? Aber das ist ja schon lange. Also das ist ja wirklich
jetzt, also eine halbe Stunde, ja schon halbe Stunde bis 40 Minuten. Ja, ja, klar. Ja, aber es wird. Ne? Es wird.
Sehr schön.
Ja, ne? Also immer noch natürlich die Exzentrik an der Treppenstufe jeden Tag. Ja.
Vor allem nicht sofort aufhören, sobald man denkt, man ist über dem Berg. Also das, ja, ist, exakt, das hat ja auch den, exakt, ich sag mal, es ist eine Mischung aus immer noch der Kräftigung, die der Wade ja gut tut, und aber auch dieser Mobilisation, das Durchbewegen und so, das ist irgendwie, das hält das Ganze noch im Flow. Also ist meine Erfahrung, als ich mal wirklich, schon zum Glück lange her, ich bin Gott sei Dank nicht der anfällige Achillessehnen-Typ, aber ich hatte das auch mal richtig eklig, 3 Monate, 3,5 Monate, und da verzweifelt man ja irgendwann, weil du denkst, du kriegst das irgendwie gar nicht mehr los, und es ist ja im Alltag extrem nervig bei Treppen und überhaupt. Gamechanger waren, diese exzentrischen Übungen auch beizubehalten, als man vielleicht schon 2 Wochen wieder so weit war, dass man dachte, ich habe das jetzt überwunden. Das war gut. Aber wie lange hat bei dir das Kinesotape gehalten? Also hast du es auch wirklich eine Woche einfach dran gelassen?
Ja,
also oder ist es dann über das Duschen abgegangen?
Ja, also erstmal versuche ich dann ein bisschen vorsichtig zu duschen, also dass ich mich jetzt nicht ins Wasser damit reinstelle, sondern einen kleinen Sidestep mit dem rechten Huf dann. Ja. Tatsächlich war das aber so eins mit einer ganz leichten Beschichtung außen drauf.
Ja, okay.
Ja, also so ganz leicht ist das ja nur, damit das stretchy bleibt, ne? Aber ja, das hat relativ gut gehalten. Ne? Also,
ja, super.
Ja. Also deshalb, ne, ich will noch nichts verschreien, aber ist es so, wie du sagst, ja? Man ist halt ja so gut genervt.
Morgen ja? Alsterrunde, wenn du in Hamburg bist, oder übermorgen.
Psst. Kann ich alles verraten.
Wahrscheinlich sind überall Paparazzis an der Alster positioniert, morgen und übermorgen. Nein, was ja das Gute ist, Ralf, wenn diese Folge rauskommt, dann ist ja schon, also, jetzt gerade schon, passiert, schon wieder vorbei. Genau. Wir sind heute natürlich wieder an einem Mittwoch, deswegen habe ich heute Morgen natürlich auch trainiert. Meistens Mittwoch, der Tag, wo bei mir das erste Tempoprogramm der Woche ansteht. Deswegen, dann tut mir wieder leid, die Leute, die vielleicht Ralf gerne in Hamburg getroffen hätten, der ist schon wieder weitergefahren.
Bin schon wieder zu Hause. So, dann schauen wir doch mal zu einer jungen Dame, die wir schon ein paar Wochen auf dem Zettel hatten. Aber wir konnten nicht so gut, wenn sie konnte. Und ja, also Alina Reh wird gleich bei uns sein. Und sie hat ein paar große Schritte gemacht, nicht nur sportlicher Natur, sondern auch Veränderungen in ihrem Training. Und tatsächlich wissen wir gar nicht so ganz genau, wie es aussieht und was sie dazu bewogen hat, sich wieder zu verändern oder anders zu orientieren, sagen wir mal. Und das Einzige, was ich weiß, Philipp, ist, dass sie Teammitglied ist bei dir.
Richtig, Alina ist schon länger als ich tatsächlich beim SCC und gut, das Marathon-Team Berlin in dem Branding sozusagen, das gibt es ja erst seit letztem Jahr. Also wir sind aber tatsächlich Teamkollegen, seit ich dahin gewechselt bin. Alina ist aber nach wie vor noch in ihrer schwäbischen Heimat sozusagen überwiegend vor Ort und hat ja, das werden wir aber dann natürlich von ihr selber hören, wie du schon gesagt hast, da nochmal einen doch auch offensichtlich nicht ganz unerfolgreichen Trainerwechsel vollzogen. Da werden wir nochmal genauer mit ihr dazu sprechen. Ganz frisch kommt sie ja gerade zurück aus Sevilla und ist dort auch ein Halbmarathon gelaufen, der nicht ganz so schlecht gelaufen ist. Das werden wir aber alles von ihr uns erzählen lassen und freuen uns, dass sie sich jetzt für uns Zeit genommen hat, beziehungsweise wir ein Zeitfenster gefunden haben, was sowohl bei ihr als auch bei uns passt. Würde sagen, wir holen sie jetzt direkt dazu.
Ja, Alina, sehr schön, dass es geklappt hat. Du hast ja schon wieder, wie soll ich sagen, aufregende Wochen, ereignisreiche Wochen hingelegt, ja, mit sehr, sehr unterschiedlichen Erlebnissen, sehr spannenden Erlebnissen. Das eine oder andere haben wir auch schon, ohne es zu wissen, aus dem Hörensagen besprochen. Ja, also sagen wir mal, der doch etwas krasse Auftritt, den du hinlegen musstest, weil du am Start unter die Räder gekommen bist, um es mal so zu sagen. Aber am Wochenende hast du ja, Philipp hat es schon kurz gesagt, mal so richtig nachgelegt. Ja, wie geht's dir? Was ist los?
Ja, mir geht's ganz gut. Es durfte hier ein bisschen mehr Sonne scheinen. Also es ist in Sevilla, war mega schön, muss ich sagen, von der Sonne her. Und ich kam ins Ziel mit Startnummer ohne Sturz und bin relativ zufrieden und fühle mich heute auch wieder ganz gut, muss ich sagen. Ja.
Wobei, wenn ich mich jetzt dich anschaue, dann bist du ähnlich eingepackt wie Philipp. Bist du jetzt auch schon im Sturm verweht worden, so wie Philipp heute Morgen, oder was ist los?
Ja, ich habe gerade eben 15 Kilometer gemacht, ganz entspannt. Aber es war so stürmisch bei uns. Ja, der Rückweg war nicht so schön. Ich habe das so aufgeteilt, dass ich erst mit Rückenwind gelaufen bin und hatte dann Gegenwind und dann bergauf. Gibt was Schöneres, aber die Straßen waren frei und das war schon mal gut. Das war die letzten Tage echt schwierig. Da musste ich viel durch den Schnee laufen, beziehungsweise über Glatteis. Und deswegen war es halt mal angenehmer.
Ja, aber wenn man natürlich in Spanien schon war, dann ist das natürlich immer wieder so ein kleiner Cutback, ne? Wenn man da schon mal so eine Idee von früher hatte. Ne?
Ja, obwohl wir hatten am Start auch nur 2 Grad, also es war echt richtig kalt. Und die Brücke bei Kilometer 2, 3 kam so eine kleine Brücke, die war auch gefroren. Also es war echt frisch, aber die Sonne macht halt viel aus. Also das gibt schon nochmal so einen richtigen Energieboost, das muss man schon sagen, ja.
Jetzt muss man dazu sagen, du hast jetzt bist nicht so sehr auf deine Zeit eingegangen und hast es einfach so nonchalant gesagt, ja, war jetzt nicht so schlecht, ich bin ins Ziel gekommen. Also für die Leute zu Hause, die jetzt vielleicht nicht die Zeit gelesen haben oder da vielleicht nicht so einordnen können, also es war auf jeden Fall 68, also 1 Stunde 8,42 ist Bestzeit bei dir gewesen und Platz 4 in der ewigen deutschen Bestenliste. Das ist jetzt ja schon mal ein Wort, würde ich jetzt mal sagen. Also das lässt ja auch darauf, kann man ja auch annehmen, dass du auch schon in Valencia logischerweise auch in einer sehr guten 10-Kilometer-Verfassung mit Sicherheit gewesen bist. Wir haben das auch in der Folge, die Folge nach dem Rennen auch so ein bisschen versucht einzuordnen. Du bist ja aufgestanden, trotzdem noch weitergelaufen und auch die Zeit, die du so im Ziel hattest, war ja trotzdem noch sehr, 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 sehr schnell. Trotz des Zeitverlustes, sage ich jetzt mal, und dass man da jetzt nicht so den entspanntesten Start hatte. Du bist also ganz offensichtlich in einer wirklich guten Verfassung zu der Jahreszeit, was wir angeteasert haben, weil wir das natürlich aus der Ferne immer schon beobachtet haben. Du hast dich ein bisschen verändert, ich glaube im letzten Jahr, aber erzähl gerne selber, was so dein Trainingssetup anbelangt, richtig?
Ja, genau, also meine Form ist gerade okay. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass sie richtig gut ist. Wir haben das auch nicht, also wir haben den Halbmarathon auch nicht wirklich vorbereitet. Das kam jetzt einfach aus einer spontanen Idee. Beim Abendessen in Monte Gordo im Trainingslager saßen wir so und dann kam halt die Idee, dass ich ja in Sevilla Halbmarathon laufen könnte. Und Valencia war schon länger geplant. Also ich war Anfang des Jahres, gleich am 1.1. bin ich für 2 Wochen ganz klassisch wie viele Läufer nach Monte Gordo geflogen ins Trainingslager. Dann von dort aus nach Valencia, wollte eigentlich da eine schnelle 10 laufen, aber wie ihr ja dann auch schon erzählt habt, war das halt mit dem Stütz alles ein bisschen schwieriger. Und dann hatte ich nochmal 2 Wochen Vorbereitungszeit, wurde dann aber auch nochmal krank vor Sevilla und habe jetzt den Halbmarathon, aus dem Training raus will ich jetzt nicht sagen, aber nicht so vorbereitet. Und für das bin ich mit der Zeit wirklich mehr als zufrieden. Es ging endlich mal wieder aufwärts. Ich musste jetzt 3,5 Jahre warten, bis ich endlich mal wieder eine Bestzeit gelaufen bin, aber waren halt auch 3,5 Jahre, die nicht so einfach liefen. Und wie du gesagt hast, ich habe mein Setup nochmal verändert, habe das halt in den letzten 2,5 Jahre oft verändert, aber das ist einfach mein Weg und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das ein falscher Weg war, sondern war ein bisschen holprig. Nach jedem Tief kommt halt auch mal wieder ein Hoch und ich hoffe, dass es jetzt langsam wieder bergauf geht, ja.
Genau. Also da muss man natürlich sagen, du hast es jetzt schon so fast in Ansätzen versucht, es zu verteidigen. Also grundsätzlich, das muss man auch den Leuten gleich zu Hause mal erklären, je länger man eine leistungssportliche Karriere hat, desto schwieriger wird es ja auch irgendwie ongoing von Jahr zu Jahr immer besser zu werden. Ne? Also ich meine, das Training kannst du jetzt nicht unbegrenzt steigern. Natürlich sucht man immer nach neuen Reizen, nach neuem Input, aber das ist natürlich auch, ich würde fast sagen, normal, dass es da auch Jahre gibt der Stagnation, wo man vielleicht auch mal ein Plateau erreicht hat aus verschiedenen Gründen. Kann natürlich auch immer mit Verletzungen oder auch mal Krankheiten zu tun haben, kann aber auch einfach sein, dass irgendwas nicht so richtig passt beim Training. Und dementsprechend ist es ja total normal, dass man dann versucht, sich, glaube ich, selbst zu analysieren oder das Setup, in dem man sich bewegt, um dann Maßnahmen zu ergreifen, um eben wieder besser zu werden. Und deswegen 3,5 Jahre, das müsst ihr euch auch mal vor Augen führen. Also das ist ja nicht so, dass Alina letzten 3,5 Jahre irgendwie so gesagt hat, ich mache jetzt hier irgendwie Urlaub und keine Ahnung und guck mal, wie es so weiterläuft, sondern du trainierst ja trotzdem 3,5 Jahre sehr hart und hast aber keine krassen Erfolgserlebnisse in Form von Bestzeiten. Das geht natürlich schon irgendwo sicherlich auch ein bisschen an die Nieren und umso schöner, wenn man jetzt so ein bisschen, Befreiungsschlag ist ein großes Wort, gerade weil du auch versuchst, das in Halbmarathon natürlich ein bisschen einzuordnen in Bezug auf, das hat man jetzt eher spontan mal gemacht, aber das finde ich ist ja umso bemerkenswerter, dass wenn man sagt, vor 2-3 Wochen im Trainingslager entschieden, ach komm, das könnten wir eigentlich mal machen und gucken, wie da die Form ist, ohne dass du das jetzt irgendwie über Monate vorbereitet hast speziell, ist ja mehr als nur ein Fingerzeig, dass es, glaube ich, in die richtige Richtung geht. Und seit wann oder wann war das im letzten Jahr so der Punkt bei dir, als du sozusagen da nochmal einen Wechsel vollzogen hast? Wir haben es irgendwie aus der Ferne natürlich so ein bisschen mitbekommen, klar, man kennt sich in der Szene aus. Du bist jetzt bei Isabel, also ich habe es eingangs erwähnt im Intro, natürlich sind wir beide noch Teamkollegen, aber du hast trainingstechnisch der Gruppe von Isabel Baumann in Tübingen angeschlossen. Ich weiß jetzt nicht, bist du trotzdem noch bei dir zu Hause auf der Schwäbischen Alb überwiegend oder bist du tatsächlich nach Tübingen gezogen auch?
Ja, genau. Schwäbische Alb erstreckt sich ja über mehrere Kilometer. Also ich würde es mal behaupten, Tübingen zählt vielleicht nicht zu der richtigen Alb, aber
Randgebiet.
Randgebiet, genau, liegt ein bisschen weiter unten. Deswegen liegt da auch weniger Schnee, was mir sehr gut gefällt. Und ich fahre nur eine Dreiviertelstunde nach Tübingen. Also so, okay. Ich wohne noch weiterhin zu Hause, mache auch echt viele Dauerläufe bei mir, aber versuche zurzeit dreimal die Woche nach Tübingen runterzufahren. Und das kam einfach alles so, dass ich nach der EM in Berlin München vergangenen Jahres schon ein richtiges Loch hatte. Also mental wirklich down war und auch nicht richtig Lust mehr hatte auf das Ganze. So ein bisschen Motivationsprobleme. Und dann hat Isabel gesagt, ja komm doch einfach vorbei, trainier mal mit in der Gruppe und so. Und das hat mir dann echt viel Spaß gemacht. Und die Gruppe hat mich auch wieder zurückgebracht. Also einfach mitzulaufen, sich nicht so viele Gedanken zu machen, nicht so viel zu zweifeln und so. Und dann war das auch nicht von heute auf morgen, dass ich dann wieder zurück war. Das war jetzt auch ein langer Weg. Und ich glaube auch noch nicht, dass ich da bin, wo ich vielleicht mal war. Aber ich befinde mich auf einem guten Weg und mir macht das Ganze halt wieder Spaß und richtig Bock. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, ja, den ich einfach gebraucht habe. Genau.
Also das ist ja auf jeden Fall
so im September, Oktober. Oder ja, eher im Oktober, als ich mich dann Richtung Tübingen orientiert habe, ja.
Ja, wenn wir nochmal ganz kurz, will ich gar nicht jetzt so allzu lang drauf rumreiten, aber WM war schwierig, ja. EM, hast du gesagt, war jetzt auch nicht so, wie du dir das natürlich irgendwie vielleicht mal 1,5 Jahre vorher oder 2 Jahre vorher ausgedacht hast, dass man denkt, so, das ist jetzt mein großes Rennen. Bist da so ein bisschen natürlich auch untergegangen, weil Constanze Kloßhalfen, also Coco, da vorne gewonnen hat. Das Rauschhafte von München hat sich dir gar nicht vermittelt, sondern du bist da wirklich mit einem schlechten Gefühl weggegangen?
Ja, vollkommen. Also die 5000 waren ja am Donnerstagabend und ich bin am Freitagmorgen um 6 Uhr habe ich das Hotel verlassen und bin nach Hause gefahren und wollte auch gar nicht mehr so viel von der EM dann wissen. Ich habe auch gar nicht so viel mitbekommen, ehrlich gesagt. Also zwar schade, aber ich glaube, für mich war das einfach da so eine Schutzfunktion.
Also das übersieht man ja häufig, ne? Wenn man so ein großes Ereignis hat, wo, sagen wir mal, die mehrheitliche Wahrnehmung eher ist, wow, fantastisch und so weiter. Aber es sind natürlich immer auch die individuellen Leistungen und die individuellen Schicksale, ja. Und dann muss man da auch weg. Ich finde das spannend, dass du dann gleich morgens auch für dich dann die Entscheidung und den Schritt gemacht hast, zu sagen, okay, ich kann jetzt hier nicht bleiben, ich muss jetzt mich woanders hin bewegen, ja, um das loszuwerden. Dann bist du aber ja eigentlich bei der Cross-EM, sagen wir zumindest, auch wieder in dem Team aufgefangen, ja, und mitgelaufen. Also da bist du ja auch schon sehr gut gelaufen wieder. Ja, also da habe ich jetzt gedacht, okay, das ist so der Weg wieder rein in dein Läuferdasein, oder?
Und da vielleicht noch ergänzend, ist es auch von, also natürlich, wenn man jetzt, wir sprechen jetzt das erste Mal persönlich wieder so da dazu, aber was natürlich zwischen München, ich war in München im Stadion, ich stand in der Kurve, glaube ich, als du beim 5000er das Rennen beendet hast oder saß da, das war beim Hochsprung da ungefähr oder Diskusring oder was das da war. Und natürlich leidet man da irgendwie mit und natürlich macht man sich dann auch so Gedanken, wenn man jemanden kennt, was geht da jetzt wohl in einem vor? So in der krassen Konsequenz ist das von außen natürlich schwer nachzuvollziehen. Deswegen ist es auch natürlich bemerkenswert, wenn du das so offen teilst, dass das natürlich, was das mit einem macht, wenn man auch so lange so ein Highlight vorbereitet und dann aus verschiedenen Gründen vielleicht da mit nicht das abliefern kann, was man sich selber so vorstellt. Aber wir reden hier von August und ich finde es total nachvollziehbar. Also ginge mir wahrscheinlich ähnlich, wenn man, dass man merkt, mir tut das Umfeld dann da auch in dem Fall nicht gut, ich muss weg oder muss, so als Selbstschutz. Aber wir reden hier von Mitte August und die Cross-M war, wann war die? Anfang Dezember und du hast gerade gesagt so, ja September, Oktober, hast du Motivationsloch gehabt, dann hast du ein bisschen bei Isabel und in Tübingen mittrainiert und bist aber bei der Cross-M schon wieder extrem gut gelaufen. Alleine von der Außenwahrnehmung hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so, also was da eben, was du gerade geschildert hast, dass das dazwischen irgendwie vorgefallen ist, weil die Zeit einer Vorbereitung bis zur Cross-M, die war jetzt ja nicht wahnsinnig lange dann.
Ja, mir kam schon lange vor.
Was waren das, 2 Monate oder so?
Also die Vorbereitung kam mir nicht lang vor, aber die Zeit, in der ich keine Motivation hatte und
so, ja, okay. Lochtraining,
die kam mir sehr lang vor. Und ich musste, wie ihr gesagt habt, ich musste halt einfach das Umfeld in München so verlassen, nicht weil mir die Leute da nicht gut taten, sondern weil ich einfach gar keine Erklärung am Anfang dafür hatte, warum ich das nicht so hinbekommen habe. Und ich war einfach nur enttäuscht von mir selber und dass ich das nicht zeigen konnte und das mental einfach nicht auf die Kette bekommen habe, da zu performen und auch das ganze, die ganze Euphorie und alles damit aufzusaugen. Mhm. Und deswegen musste ich da raus. Und es waren dann echt so 4 Wochen, wo ich immer wieder versucht habe zu laufen, also nach der Ehe, aber mein Körper wollte irgendwie nicht. Also es hat sich alles so schwer und träge und nicht locker angefühlt. Und da war ich schon so an dem Punkt, wo ich dachte, möchte ich das überhaupt noch, gibt es mein Körper mir überhaupt noch so her? Vielleicht habe ich doch zu viel Raubbau getrieben, also ja auch mit der Geschichte mit der Herzmuskelentzündung. Vielleicht ist es doch nicht ganz so auskuriert, wie ich dachte. Und aber im Endeffekt hat mir dann die Gruppe in Tübingen wirklich aufgefangen und mitgenommen und dann kam das halt wieder so peu à peu, dass ich mich dann bis hin zur Cross-EM dann steigern konnte, aber ja, der Weg war nicht, auch nicht eben. Ja.
Ja, das ist ja immer das Spannende. Ja, man sieht euch ja dann ganz oft eben nur zu diesen Wettkämpfen. Ja, und das, was dazwischen liegt, ist ja oft völlig im Verborgenen oder wie du das ja schon geschildert hast, ganz persönlich und im Privaten letztlich. Ja, dass man jeden Tag ja mit sich selber ausmacht. Ja, was ist das hier gerade? Kann ich das noch? Will ich das noch? Ja, schaffe ich das? Ja, das sind ja Dinge, die überhaupt nicht so transportiert werden oft. Ja, und deshalb finde ich es auch wirklich toll, dass du da so sehr klar bist und sehr, sehr offen bist und sagst, ja, da geht man raus und stellt fest, ich kann gar nicht so laufen, wie ich das gewollt habe oder wie ich das kenne von mir, ja, aus meiner Karriere. Und dann kommen die ganzen W-Fragen, ja. Also ich sage ja immer zu Philipp, geh mal Radfahren, ja, oder schwimmen, ja, weil Triathlon ist auch ein schöner Sport, ja. Aber er will nicht Radfahren, ja.
Also noch weniger als Radfahren will ich schwimmen. Radfahren wäre noch mal halbwegs in Ordnung.
Aber nimm jetzt mal.
Ja, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, einfach mal eine andere Bewegungsform, eine andere Sportart dann einfach auszuführen, um da wieder lockerer zu werden. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin auch Fahrradfahren gegangen, dann danach, um einfach Kopf frei und andere Gedanken, genau.
Andere Gedanken, genau, anderer Sport, anderer auch Umfeldradius. Ich meine, Schwäbische Alb ist zum Radfahren natürlich auch sehr, sehr schön.
Die ist auch übrigens viel größer, als du denkst. Aber ich dachte, du kommst da aus der Gegend her, aber du musst doch was wissen.
Also, Moment. Mir ist bewusst, ich komme aus Sindelfingen, das ist nicht Schwäbische Alb, aber ich kenne doch
die Schwäbische Alb. Schwäbische Alb.
Nein, das ist nicht mehr Schwäbische Alb.
Das ist jetzt für uns Nordlichter, also sagen wir mal, ne?
Das ist mir schon sehr, sehr klar. Ich habe das vorhin nur gesagt, Bereiche. Die Alina kommt von der Schwäbischen Alb. Natürlich,
für uns ist das alles dasselbe. Kann ich euch das direkt mal sagen? Ja.
Wie? Also, Baden-Württemberg ist für euch Schwäbische Alb, oder wie?
Ja, für
mich Köln-Aupott.
Ja, siehst du, bitte sag das nie, wenn du hier bist. Du wirst entweder festgenommen, ja, oder verprügelt oder betrunken gemacht oder alles gleichzeitig. Ja, bitte niemals in Köln sagen, das ist mir der Pott. Ja. das fröhliche, sonnige Rheinland.
Ja? Ja, es verbinde ich alles nur Fröhlichkeit. Ja, das ist, Pott.
Ja. Also der Pott ist nicht fröhlich, wenn ich dir das mal sagen darf. Da ist wenig Fröhlichkeit. Ja. Also okay, Philipp weiß, dass man in der Schwäbischen Alb, die sehr weit von Sindelfingen entfernt ist, wie wir gerade gelernt haben, sich auch im Radius ein bisschen weiter bewegen kann. Ja. Was ist denn mit Skilanglauf eigentlich, Alina? Das ja, geht da doch eigentlich schon, ne, oder? Hat zu wenig Schnee, okay, ja. Okay.
Ja, normalerweise kann man das bei uns schon, aber dieses Jahr hat es einfach zu wenig Schnee und dieses Jahr fehlte mir bisher auch die Zeit, ins Allgäu zu fahren. Sonst mache ich das echt auch ganz gern rund um Oberstdorf in der Ecke, da Skilanglauf, genau. Skating und klassisch mache ich da dann öfter.
Ja, dann nimm uns mal mit in deine neue Trainingsgruppe. Sagen wir mal, die Dinge, die dann auf Social Media verbreitet werden, die täuschen ja dann oft sehr, ja. Da habe ich so eine Grundidee von, wie soll ich sagen, von guter Laune beim Training. Ja, das hat sicher auch mit dem Kollegen Torwart zu tun, ja, der, glaube ich, seinen Teil dazu beiträgt, aber ich habe schon das Gefühl, dass ihr da so eine Chemie gefunden habt, ja, weil ich meine, du kanntest ja die Menschen, auf die du da triffst, schon lange oder länger, ja, aber was hast du da jetzt gefunden, was du vorher so nicht hattest?
Ja, das trifft es ganz gut, was du sagst, also den Spaß und die Freude und die Lockerheit, klar sind wir alles Leistungssportler und sehr, sehr zielorientiert und haben auch groß, ja, also Max und Hanna und Eva, die haben alle große Ziele und im Training ist man sowieso fokussiert und wenn es eine harte Einheit geht, dann wird auch nicht viel Quatsch gemacht, aber sonst ist schon eine gewisse Lockerheit da und da habe ich auch bemerkt, dass Laufen einfach ist, also Schuhe an und losrennen und nicht so viel Lauf ABC hier noch und Steigerung noch da und hier noch ein bisschen Firlefanz, sondern einfach laufen und Lockerheit.
Sehr sympathisch, ey. Man kann's nämlich auch immer overengineeren, wie man so sagt. Also noch irgendwie, also Laufen ist eigentlich einfach. Das hat Alina sehr schön gesagt.
Ja, aber ihr dürft eigentlich nicht vergessen. Laufen ist dann einfach, wenn man es kann. Das ist wie mit allem, wie mit allem anderen, ja, wenn man es kann. Ja.
Ja, wenn die Freude da ist, dann läuft's auch. Und das ist alles, was Isabel auch gut vermittelt. Sie hat zu mir immer gesagt, wenn du wieder Spaß an dem hast, was du tust, dann läuft es auch. Und ja, den Spaß habe ich einfach gefunden, indem ich die Menschen um mich herum habe, die auch das gleiche Ziel verfolgen. Und ich sehe halt auch, dass nicht jeder Tag gut ist, auch nicht bei denen. Also auch da geht's auf und ab und sonst dachte ich immer, warum habe ich jetzt hier wieder Pech oder einen schlechten Tag oder warum läuft es bei mir nicht? Aber ich sehe, dass jeder nur mit Wasser kocht und jeder hat seine Problemchen und ja, man fängt sich gegenseitig auf, unterstützt sich und das tut schon extrem gut, muss ich sagen. Ja.
Ja, um nochmal unsere Community mitzunehmen, also Hanna Klein, die ja hier auch schon im Podcast war, und wenn ihr die Folge nochmal nachhört, die ja auch unverdächtig ist, dass sie nicht ernsthaft Sport treiben würde, ja, also ganz unverdächtig, was das angeht, und Eva ist Eva Dieterich, die wir ja auch hier als relativ junge Athletin schon bei uns hatten. Du hast gesagt, das ist ja auch eine Athletin mit großen Zielen, mit sehr großem Ehrgeiz, ja, die will weiterkommen, ja. Und Max dann dazu, Max Torwart, der natürlich außer der Erfahrung, die er ja auch mitbringt, auf unterschiedlichen Ebenen, sich auch immer noch gerne in diese ganzen, weil er ja Athletensprecher ist im Deutschen Leichtathletikverband, in diese ganzen anderen Themen reinfräst. Ja? Müsst ihr die auch alle aushalten dann im Training, dass das alles da noch diskutiert werden muss oder müsst ihr ihm dann mal ein Tape drüber kleben?
sowohl als auch. Er diskutiert da schon ganz gern mit uns und es ist auch interessant. Und dann sind wir auch ein bisschen mehr in der Materie dann drin. Aber irgendwann muss man auch sagen, ja, Max, jetzt ist wieder Training. Jetzt Fokus auf das, Energie ins Laufen stecken. Aber ja, wenn ich das hier machen darf. Also wir machen ja auch einen Podcast. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen.
Gerne.
Hanna und ich haben uns jetzt in den auslaufenden Podcast ein bisschen angeklingt. Versuchen da ein bisschen eine lockere Note reinzubringen. Und
die waren vorher auch sehr, die waren vorher sehr ernst, hatte ich auch den Eindruck. Also ein bisschen zu ernst.
Halt. Ja. ein bisschen nerdiger, informativer unterwegs. Hanna und ich, wir kennen uns da so in der ganz, ganz krassen Leichtathletik-Szene. Kennen wir uns schon aus, aber wir informieren uns nicht so viel, das müssen wir schon zugeben. Wir sind dann eher für die Reime zuständig am Anfang der, ja, der Folge. Aber Podcast macht schon auch Spaß und lockert es halt auch nochmal ein bisschen auf.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben natürlich jetzt drei prominente Namen mal genommen, sprich natürlich deine Namen, Hanna und Max, die Teil der Trainingsgruppe sind, und Eva, natürlich vier Namen, wenn man so will. Die Gruppe ist viel größer. Ich glaube, es gibt eine Menge Nachwuchsathleten, auch schon sehr erfolgreiche. Da bin ich jetzt aber auch gar nicht in Gänze im Bilde, wer da noch alles dazugeht. Aber wie groß ist die Trainingsgruppe so, einfach eine Nummer, so grob, reden wir von 15 oder 20 Athletinnen und Athleten. Und ich glaube, also so kenne ich das noch aus meinen Regensburger Zeiten von früher, für die Damen ist ja auch immer nicht schlecht, wenn man so ein paar Nachwuchsathleten hat, je nach deren Leistungslevel, wo man einfach natürlich viel Training auch gemeinsam absolvieren kann. Und ich habe auch so die Vermutung, es ist eine Spekulation von außen, aber ich glaube, dass Hanna und du bestimmt gut harmonieren im Training, weil ihr beide unterschiedliche Stärken habt mit dem Background, wo ihr herkommt. Und ich glaube, dass das tatsächlich beiden sehr zugutekommen kann, weil natürlich gibt es Trainingseinheiten, die wahrscheinlich dir mehr in die Karten spielen. Klar, du kommst jetzt mit sehr guten Ausdauerwerten irgendwie an und hast natürlich auch schon Halbmarathon und was weiß ich was alles gemacht. Hanna hat schon auch längere Strecken in der jüngeren Vergangenheit auch absolviert. Klar, auch 10 Kilometer mal auf der Straße und sowas auch. Aber der Fokus ist ja im Sommer eher schon noch so 1500, 5000, würde ich sagen. Vielleicht kannst du da noch einen Einblick geben, wie groß ist die Trainingsgruppe in Summe? Vielleicht gibt es noch ein paar Namen, die man kennen kann, wenn man Insider ist. Wie ist das Training mit Hanna bisher? Ich meine, ihr kennt euch ja schon lange wahrscheinlich.
Ich habe ja da, bin ja dazu gestoßen, in die Gruppe reingekommen und hatte gar keine Form, also da war gar nichts mehr da vom Sommer irgendwie. Deswegen habe ich zu Beginn wenig mit Hanna trainiert und Hanna fokussiert sich halt auch eher jetzt auf die 1500 in der Halle und spult da Tempoläufe ab, da sehe ich nur noch einen Windstoß sozusagen. Deswegen mit Eva harmoniert es echt gut, obwohl ich da auch mich sehr zusammenreißen muss, dass ich da mitkomme. Also ist da schon immer Zug in der Kiste drin. Aber es gibt halt mega viele Jungs und man hat immer jemanden, mit dem man laufen kann. Also wenn man sich mittwochs abends trifft, dann können schon auch mal 30 Leute dastehen noch mehr. Wow. Auf jeden Fall.
Das ist krass.
Also es ist halt so, dass Tübingen ist ja eine Studentenstadt, also gibt es ja mega viele Studenten, die halt da sind und dann sich der Laufgruppe angeschlossen haben, schon läuferischen Background mitbringen oder erst da mit dem Laufen begonnen haben und auch viele jüngere Athleten, und so mischt sich das einfach zusammen und dann findet man immer jemand, mit dem man laufen kann. Und das harmoniert dann echt, echt gut. Da wuselt es dann, ja.
Ja, wobei man ja schon sagen muss, also ihr bewegt euch ja jetzt nicht im ambitionierten Bereich, sondern ihr bewegt euch in Richtung internationaler respektive Weltklasse. Ja, das ist ja nochmal ein anderer Schnack, logischerweise. Ja, das heißt, hast du auch von dem grundsätzlichen Ansatz an Training nochmal was verändert? Ja, weil das ja auch oft die Fragen sind, wenn man, so wie du, schon relativ lange unterwegs ist, ja, mache ich jetzt das weiter, was ich gemacht habe, oder mache ich das, was mich erfolgreich gemacht hat, oder lasse ich mich auf eine veränderte Philosophie ein? Ganz schwierig, ja, in einem fortgeschrittenen Athletinnenalter, ja.
Über das habe ich mir ganz bewusst gar keine Gedanken gemacht, weil ich erstmal wieder die Freude finden musste. Und ich vertraue da einfach Isabel darauf. Also wenn es jemand weiß und kann, dann sie. Und es wird da, also in Tübingen wird mir halt einfach vermittelt, wenn du gut durchkommst, also gesund und verletzungsfrei und Freude hast an dem, was du tust, dann kannst du auch wieder erfolgreich werden. Und deswegen renne ich einfach mit. So habe ich mir das vorgenommen. Und ja, wenn ich, wie schon gesagt, wenn ich keine Freude habe, dann bringe ich keine Leistung. Das habe ich jetzt die letzten Jahre bemerkt. Und deswegen muss ich einfach Lust haben. Und dann ist nicht ganz egal, was ich trainiere, aber dann muss ich nicht jedes Training auf die Goldwaage legen.
Mhm. Ja, ja.
Gut, und das Zug ist ja auch eh immer drin im Training. Also es kommt ja immer, wenn eine Gruppe trainiert, dann wird es automatisch schneller. Also muss man eher gucken, dass man sich vielleicht ein bisschen bremst, als dass man da jedes Training irgendwie Vollgas einhaut. Ja.
Ja. Ja. Ja, also zwei Triathleten ist ein Rennen, ja, und fünf Läufer ist ein Finale. Ne? So,
ja. Ja, genau. Das kann schon ausarten manchmal.
Ja.
Du hast vorher gesagt, Hanna plant jetzt, nicht ganz verwunderlich, mit einer Hallensaison. Wie ist denn bei dir, weiß nicht, wie weit man darüber sprechen oder du sprechen möchtest, aber was sind bei dir so die Next Steps, wettkampftechnisch oder auch für die Saisonziele, sage ich jetzt mal? Du bist jetzt ja, wissen wir, haben wir darüber gesprochen, gerade erst einen Halbmarathon gelaufen. Ist jetzt nicht so der übliche Weg normalerweise, dass man dann als nächstes direkt in die Halle geht, aber vielleicht hören wir jetzt was Überraschendes.
Ah ja, ich habe mich jetzt mal angemeldet für die deutsche Hallenmeisterschaften in Dortmund. Ich habe eine Sonderstartgenehmigung bekommen. Ob ich wirklich an der Startlinie stehen werde, muss ich mal nur gucken. Wenn dann, ja, nehme ich das einfach so mit. Ich weiß auch gerade gar nicht, als was ich mich definieren soll. Ob ich mich als Straßenläuferin oder Bahnläuferin oder Cross, aber ich mache halt alles gerade ein bisschen. Und versuche so wieder in die Spur zu finden. Als Hallenläuferin würde ich mich auf gar keinen Fall bezeichnen. Also das nicht, aber
alleine die Luft in der Halle ist schon immer super, gell?
Ja, die ist extrem gut, aber es ist halt warmer da drin. Und es ist halt kein Glatteis. Und so ab und zu war ich jetzt dieses Jahr schon in der Halle mal in Sindelfing, um auch mit den anderen einfach mitzutrainieren und dabei zu sein. Ja, es ist schwierig, die Saison zu planen, weil halt die Norm für die WM so extrem hoch ist. Also wir sprechen von der 30-40 über 10 Kilometer im Frauenbereich. Und es ist brutal. Hinzu kommt, dass ja nur 27 Läuferinnen dann bei einer WM über 10.000 Meter am Start stehen. Davon werden schon ein paar Plätze über irgendwelche Crossrennen vergeben. Auch über die Cross-Weltmeisterschaft, die Mitte Februar stattfindet. Das wusste ich alles gar nicht so richtig und das macht das ganze Prozedere halt extrem schwierig. Und da muss man einfach so ein bisschen gucken, wo der Weg hinführen kann. Ja,
ja, also um das unserer Community auch nochmal klarzumachen, da hat es tatsächlich einen Wandel in der Herangehensweise und in der Philosophie des Leichtathletik-Weltverbandes gegeben, was es für sehr viele Athleten extrem schwierig macht, verlässliche Planungen zu machen. Ja, weil ihr habt euch ja alle in bestimmte Sphären orientiert. Die orientieren sich oft, gerade bei Weltmeisterschaften, daran, was ist die Norm, die ich laufen muss. Und wenn man diese Norm gelaufen ist, dann war man im Prinzip schon im Bereich des Finals auf jeden Fall, ja. So, jetzt sind diese Normen extrem nochmal hochgehoben worden und zwar über alle Bereiche, also Laufen, Springen, Werfen, um die Wertigkeit sowohl von anderen Ereignissen, du hast das gesagt, zum Beispiel spielt jetzt so eine Cross-EM bei den Läufern eine Rolle oder halt die Diamond League, die Punktewertungen bringen dann Qualifikationen und natürlich die Weltrangliste. Die Weltrangliste in der Leichtathletik ist immer noch ein sehr junges Kind und überhaupt nicht etabliert, im normalen Sportbereich überhaupt nicht präsent. Aber das soll halt deutlich gestärkt werden. Wobei das halt sehr, sehr viele Probleme hat, ja, weil dann finden halt irgendwelche Wettkämpfe statt, wo dubiose Punkte vergeben werden und dubiose Starterfelder da sind. Und da gibt es halt auf jeden Fall Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf diese Rankings, die nicht gut sind. Ja, da sind im letzten Jahr auch schon ganze Verbände abgemahnt worden für, ja, zum Beispiel der Türkei, die da Schindluder getrieben haben. Aber das ist halt der Weg. Das macht es natürlich viel schwieriger, weil man eben nicht als Athletin oder als Athlet sagen kann, okay, ich muss das oder das laufen, weil das ist halt absurd hoch in vielen Bereichen. Ja, 30, 40, das ist halt im absoluten Weltklassebereich. Ja, und dann hast du eine Unsicherheit, wo der Weg hingeht. So, und es gibt dieses eine Highlight in diesem Jahr, nämlich die Weltmeisterschaften. Und dann steht man da wie Alina und muss sagen, ja, ich weiß gar nicht, was ich so richtig machen soll. Ja? Aber ich habe das Gefühl, einfach ein paar Ausflüge nach Spanien und da Läufe machen.
Also vielleicht dazu noch, es betrifft mich jetzt wesentlich weniger als Alina, weil für mich sowas wie eine Bahn-WM sowieso nicht in Frage kommt. Dafür bin ich schon zu alt und auch zu langsam. Aber
du bist sehr alt.
Ja, also zu alt für so cool Stuff auf der Bahn auf jeden Fall. Es ist für mich, ich bin kein großer Fan dieser Entwicklung der letzten Jahre, was World Athletics da eingeschlagen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es betrifft mich oder den Rest meiner Karriere jetzt nicht mehr so, aber natürlich die zukünftigen Generationen von Athletinnen und Athleten. Und ich glaube nicht, dass das den Sport aufwertet. Ich glaube, es ist nur ein Verschieben von Macht hin zum Weltverband und sozusagen das nicht aus der Hand geben, die Nominierungen, so was ja auch schon nationale Verbände in der Vergangenheit immer wieder gemacht haben, wo ich auch öfters schon angeeckt bin. Leichtathletik ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Sport. Nicht nur, weil es vielfältig ist, nicht nur, weil es eigentlich einfach ist und für Fans total transparent und nachvollziehbar. Es war in der Vergangenheit, oder so ist der Sport ja mal groß geworden, es geht um Zeiten, Weiten und Höhen. Ja, es ist total, du kannst den Wettkampf anschauen und du siehst, okay, der eine rennt schneller, der andere, was weiß ich, springt höher. Es ist eigentlich sehr einfach. Und wenn man da irgendwelche Normen definieren würde, die nun mal dann auch für alle gelten, von mir aus der Weltverband, und dann verfolgen die nationalen Verbände, akzeptieren das, dann ist das eigentlich relativ simpel und du musst auch nicht den Fans später immer irgendwie erklären, warum der nicht darf oder die darf oder überhaupt. So könnte es sein in einer idealen Welt, würde ich jetzt mal sagen. Davon hat man sich, glaube ich, schon vor einigen Jahren verabschiedet. Dieses Etablieren der Weltrangliste, ich glaube, das war damals schon in Richtung Tokio angedacht so und ist ja dann auch da schon irgendwie verwendet worden. Da blickt doch kein Schwein mehr durch, wer wann wie irgendwie am Ende dann in dem Pool schon drin ist, als qualifiziert oder nicht. Und als Athlet gefühlt 3 Wochen vorher nicht zu wissen, ob du da starten darfst oder nicht, macht jetzt eine Saisonplanung auch nicht einfacher teilweise und darauf zu spekulieren, dass du irgendwie noch nachrückst oder jemand anders absagt. Also ich fand es schön, wenn man eine Norm hatte und du weißt, du rennst schneller als diese Norm und du bist dann dabei, das ist cool, aber dann zu sagen, man setzt jetzt Normen extrem hoch, kann man auch mal schon einen Blick nach Paris werfen. Also ich bin natürlich jetzt sehr noch in der Marathon-Bubble drin, bei Männern 2:38, glaube ich, ist die Norm, ja, um überhaupt dabei zu sein.
Halt um das euch nochmal klar zu machen zu Hause, ja, die Norm ist halt um 3 Minuten nach unten gesetzt worden. Ja, also Korrekt. Man muss einfach mal 1 Kilometer eher im Ziel sein, so, ne? So müsst ihr euch das vorstellen. Richtig. Ja.
Und natürlich ist das Ziel, die Direktqualifikanten sozusagen zu minimieren und den Rest des zum Auffüllen sozusagen über eine Weltrangliste, die selbst definiert wird nach eben diesen Wettkämpfen, die da teil sind oder Zeiten, die Punkte geben, sozusagen, dass der Weltverband die Hand drauf hat, wer kommt da noch rein oder nicht, um die Felder aufzufüllen. Das ist halt großer Bullshit in meinen Augen. Und tatsächlich, Ralf hat den einen Punkt gesagt, ja, von 2:11:30 in Tokio auf 2:38 jetzt in Paris ist die eine Sache. Wir waren aber übrigens in Rio bei 2 Stunden 19 als Qualifikationszeit für, nicht für den deutschen Verband, aber eigentlich vom internationalen Niveau her war es 2:19, weil man halt auch gesagt hat, Marathon hält den Zeitplan nicht auf, ob da jetzt 100 Leute starten oder 200, ist eigentlich wurscht, weil es ist ein Start und die Leute laufen. Sieht eher meistens ein bisschen traurig aus, wenn nur 30 Leute einen Marathon laufen, aber okay. Und die wollten eben auch kleine Starten dabei haben. Von 2:19 in Rio sind wir jetzt auf 2:11:30 gegangen in Tokio und jetzt ist 2:38 jetzt in Paris zukünftig nächstes Jahr. Da muss man auch mal sagen, ich will Richard nicht zu nahe treten. Also ich meine, Richard ist Europameister geworden in einer sehr beeindruckenden Art und Weise. Ich kenne Richards Bestzeit nicht ganz genau. Ich weiß, es ist eine 208. Es ist eine 208, die er damals, glaube ich, in einer dieser Corona-Rennen in Italien gerannt ist, in Siena, meine ich. Aber, also ein Amanal, okay, der hat auch schon mal 2:06 stehen gehabt, aber er rennt jetzt auch eine 208, die ist nicht so aus dem Ärmel raus, sage ich jetzt mal. Und auch für Richard wird das jetzt kein Spaziergang. Also generell europäische Läufer, da gibt es jetzt nicht 100, die irgendwie unter 208 schon mal gelaufen sind. Ich weiß nicht, ob das dem Sport so gut tut, wenn man das dann halt auch noch mehr Richtung Afrika shiftet. Ja, aber das ist nun mal die Realität. Das war eigentlich nur ein kleiner Exkurs von mir. Alina hat das schon angerissen. Das greift natürlich leider auch jetzt schon für die Weltmeisterschaften diesen Sommer in Budapest, glaube ich.
In Budapest, ja.
Das sind, und er weiß schon gar nicht mehr, wo die Weltmeisterschaften stattfinden, hast du gemerkt?
Ja.
Über 10.000 Meter der Männer halt redet, da sprechen wir von der 27.00. Das sind, glaube ich, in Europa erst 3 Leute gerannt. Also das heißt, um zu einer WM für die Männer zu kommen, muss man deutscher Rekordrennen über 10.000 Meter. Und aber in Frauen, außer Konstanze, sehe ich jetzt niemanden, die da Richtung 30, 40 rennen kann dieses Jahr. Und puh, also ja, es ist halt, es kostet halt auch viel Energie, sich irgendwie mit Regularien und Rennen zu beschäftigen und zu gucken, was für ein Standard das Rennen jetzt hat. Hat es jetzt ein Gold-Label oder zählen zum Beispiel bestimmte Straßenrennen dazu? Also wenn ich jetzt die Zeit auf der Straße rennen würde, zählt das dann als Quali oder nicht? Oder ja, das ist halt irgendwas, was mich halt stört, weil ich mich eigentlich mit sowas nicht so gerne auseinandersetze. Und meine
das Energie macht es unnötig kompliziert.
Genau, weil ich einfach denke, ach komm, lass mich doch in Blitzhausen bei den deutschen Meisterschaften rennen und wenn ich da gut renne, dann bin ich dabei. Und wenn nicht, dann nicht. Aber das ist eigentlich das Schöne am Laufen oder war immer die Einfachheit am Laufen, aber irgendwie wurde es jetzt alles ein bisschen erschwert und das ist schade. Erst kam die Schuhthematik, jetzt kommt die Thematik, aber ja, man muss halt doch ein bisschen den Kopf anstrengen beim Laufen. Ist doch nicht so
ein ja, wobei ich glaube, du hast jetzt gerade schon ein Déjà-vu und also ein akustisches Déjà-vu, weil du wähnst dich gerade schon in der Trainingsdiskussion mit Max Torwart. Ja, weil
das ist halt auch das Gute, dass man Max Torwart in der Gruppe hat.
Ja, weil da kannst du es fragen und der weiß, wo die.
Ja, der weiß alles. Das ist super. Das ist richtig gut.
Krass, ja. Ja, das ist krass.
Sag mal, Alina, lass uns nochmal auf den Sonntag zurückschauen, weil das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, das ist schon eine Weile her und da hatten wir dann natürlich auch die Frage, die man jedem Läufer oder jeder Läuferin stellt, der so ausdauertechnisch ganz gut unterwegs ist, ja, Marathon und so, ne, da war das noch sehr weit weg, da hast du noch gesagt, nee, Straße ist noch weit weg, Track ist meins, ne, und Philipp dann auch, ballern ist geil und so, ja, klar, ne, mit Spikes auf der Bahn rumballern und so.
Ist auch geil, auf jeden Fall.
Ja, aber also, wenn man sich so die Bilder anschaut von deinem Lauf, also jetzt die Bewegtbilder von deinem Lauf in Sevilla, und das war ja auch in einem sehr, sehr, sehr ordentlichen Tempo, das sah schon echt gut aus, muss ich sagen. Also das hatte schon so eine Leichtigkeit. Ne? Ich sage ja, wenn man es kann, dann ist toll. Ja? Wenn man so laufen kann, dann ist toll. Ja? Aber für uns Normalsterbliche bleibt es bei Lauf ABC und wie, was hast du gesagt, Firlefanz, ne? Damit man überhaupt geradeaus die Füße voneinander setzt. Ja?
Gedöns,
ja genau. Ne? Nimm uns mal mit, wie war das jetzt da in so einem Lauf, in einem Halbmarathon, so viel in der Distanz wettkampfmäßig auf so einem Niveau bist du ja noch nicht gelaufen?
Nee, es war lang, habe ich bemerkt. Also hinten raus
tut es. Für dich war es gefühlt lang. Ach komm, das kannst du mir nicht erzählen. Das war doch für dich bestimmt eine easy run hier wahrscheinlich.
Nein,
also natürlich
nein,
hart bei Bestzeit, aber 21 Kilometer ist doch für dich gar nichts, oder? Also.
Ah nee, ich zwischendurch dachte ich, oh, Marathon. Ah, das ist schon richtig lang und richtig weit. es fing so an, dass ich erstmal am Start hatte ich kurz Panik, muss ich ehrlich gestehen, als dann die Läufer hinter mir standen. Da kam dann so ein Déjà-vu, so eine Situation auf. Ich dachte, oh Gott, hoffentlich stürze ich jetzt hier nicht. Aber das war dann okay. Und ich war auch während des Rennens die ersten 5 Kilometer ein bisschen nervös, weil ich nicht wusste, passt die Pace so? Bin ich jetzt zu schnell? Also halte ich das durch, weil ich nur 2 Einheiten gemacht habe, die so Richtung Halbmarathon-Training gingen. Und dann ist man halt schon so ein bisschen angespannt, ob ich da bis ins Ziel komme. Und dann zwischen Kilometer 12 und 17, das zog sich ein bisschen. Und da kam auch dann Gedanken auf, boah, wenn ich jetzt Marathon laufen würde, dann hätte ich einfach nur 30 Kilometer. Boah, das ist schon richtig.
Das ist nicht zu vergleichen, da kann ich dir die Angst nehmen.
Das geht dann
mit einem anderen Mindset.
Das geht dann rum wie nichts, verstehst du?
Nee, aber aus einem anderen Grund tatsächlich. Also ich finde auch, also Halbmarathon gehört zu meinen schlechtesten Rennen, glaube ich, würde ich sagen. Also von der Wertigkeit der Bestzeiten, wenn man das jetzt so anschaut. Mhm. Ich tue mich extrem schwer, einen guten Halbmarathon zu laufen. Kann verschiedene Gründe haben. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass man oft als Marathonläufer dann irgendwann einen Halbmarathon immer nur aus dem Training, also nicht aus dem Training, aber in einer Marathonvorbereitung machst du Tapers da nicht jetzt groß für. Du machst jetzt nicht so viel, vielleicht 100% Halbmarathon-spezifische Einheiten, sondern du nimmst es so als Standortüberprüfung. Aber was ich sagen kann ist, ich meine, du wirst ja beim Marathon, also korrigiere mich, falls ich falsch liege, aber du planst jetzt ja auch nicht beim Marathon eine 1:08:42 anzugehen, würde ich jetzt mal vermuten. dementsprechend kann ich sagen, also der Unterschied zwischen Halbmarathon-Pace, die sich, da bin ich total bei dir, fühlt sich für uns dann schon manchmal eklig an. Und genau der Abschnitt, den du genannt hast, ist bei mir genau das Gleiche. Ich erinnere mich sehr gerne zurück an den Halbmarathon letztes Jahr in Berlin, als Johannes Motschmann, auch Teamkollege von uns, extrem starken Halbmarathon gelaufen ist. Und wir sind zusammen angelaufen, weil ja irgendwie, es gab nicht so richtig eine Gruppe zwischen der hinter uns und die mit ihm. Deswegen war für mich so ein bisschen friss oder stirb. Und sind dann halt auch auf unter 62 Pace angegangen. Und dann kommt der Punkt 12, Kilometer 12, das war auch der Punkt, wo ich reißen lassen musste. Zwischen 12, 17 oder 12 und 18, das ist richtig eklig. Da kommt es einem dann irgendwie auch mental so vor, als ob du noch so viel vor dir hast und du bist aber schon dann auch so ein bisschen schon am Leiden irgendwie. Und das ist eine ganz komische Mischung, mit der man da klarkommen muss. Wenn du mal bei 17, 18 bist, ich finde so dieses 3, 4 Kilometer Ding, da beißt du auf die Zähne, das drückt man dann durch. Aber beim Marathon kann ich jetzt sagen, wenn du diese Form hast, von jetzt zum Beispiel, von Sevilla, dann rennst du ja auf einem anderen Niveau an, sagen wir mal 2, 2,5 Minuten vielleicht langsamer. Und die Pace fühlt sich wirklich relativ gechillt an. Da ist man eher am Anfang nervös, wo du denkst, oh Gott, nicht, dass ich jetzt hier zu langsam laufe. Ich merke noch gar nichts irgendwie auf den ersten 15 oder 20 Kilometern, was ja auch so sein soll. Aber da denkt man dann eher, das fühlt sich gerade an wie Dauerlauf. Und das ist wirklich krass, diese 2, 2,5 Minuten Unterschied in der Angangszeit zu deiner derzeitigen Halbmarathon-Fitness oder was auch immer, macht eine, also ist ein riesen Unterschied. Da kann ich dir schon mal, die Bedenken kann ich dir nehmen.
Okay, gut. Also dann hat man da nicht so viel Kopfkino und so viel Gedanken, weil man, da geht ja einmal richtig viel durch den Kopf während so.
Ja, ja, du hast viel Zeit zu denken.
Ja, man hat richtig viel Zeit zu denken. Klar, wenn ich einen langen Dauerlauf mache, auch ab und dann gucke ich mal rechts und links und gucke mir irgendwelche Bäume an, aber da, wenn es so ein Halbmarathon läuft, mir dann doch ein bisschen schneller.
Konzentrierter und schneller. Und was auch noch hilft beim Marathon, finde ich, einen abzulenken, ist tatsächlich das Thema Verpflegung. Ich weiß es nicht, in Sevilla, du wirst dich wahrscheinlich während des Rennens nicht verpflegt haben, oder? Also mache ich beim Halbmarathon ja auch nicht. Aber dadurch, dass du dann alle 5 Kilometer immer so ein Ding hast, wo du dann mal kurz wieder dich aus deiner Autopilotnummer konzentrieren musst, ich muss meine Flasche nehmen, ich muss was trinken und ich schmeiß die Flasche weg, da bist du auch immer irgendwie 1,5 Kilometer mit ein bisschen beschäftigt und irgendwie konzentriert auf was anderes. Und dann sind es eigentlich immer nur so 3,5 Kilometer Abschnitte, die du immer rumbringen musst irgendwie. Und dann hast du wieder was, wo du dich drauf... Also ich finde, beim Marathon vergeht dann komischerweise die Zeit doch relativ schnell, weil es immer diese Unterbrechungen zwischendrin gibt, wo du einfach mal abgelenkt bist. Und beim Halbmarathon hast du das nicht. Da ist halt wirklich so... Es ist gefühlt relativ schnell und irgendwie auch relativ lang. Aber das liegt auch daran, dass man ja wirklich sonst mit sich so halt alleine ist und nicht irgendwie was anderes groß dabei passiert. Also,
sag mal, und auf den letzten 3 Kilometern, war das dann Runners High? Oder war das dann einfach nur, dass du gesehen hast, ach, das ist doch irgendwie ganz cool hier, was ich zustande bringen kann?
Nee, dann ging es ein bisschen durch die Stadt. Dann kam also Flaschensteine und so Straßenbahnschienen. Da musste man ein bisschen aufpassen, wo man hintritt. Und wir waren am Tag vorher auch dort. Debbie ist auch noch gerannt, auch richtig, richtig stark. Und ja. Tobi Singer aus Berlin war noch mit dabei. Und der Benjamin Franke, der auch mal bei euch im Podcast war aus Hamburg, ist auch mitgelaufen. Wir waren so ein Viererteam dann. Und haben uns zuvor, am Tag zuvor Sevilla ein bisschen angeguckt und dann dachte ich, oh, da waren wir ja gestern an dem Spot und hier waren wir da und dann verging das irgendwie richtig schnell am Ende und dann ging es noch einmal um so einen Springbrunnen rum, also dann hat man wieder so optisch ein bisschen was zu sehen gehabt und deswegen waren die letzten 3 okay und dann weiß man ja auch, dass man es jetzt dann gleich ins Ziel geschafft hat, also das ging dann schon ganz gut rum.
So, jetzt hast du eine Bestzeit und was machst du jetzt damit oder was hat das mit dir gemacht, besser gesagt?
Ja, es war schon so ein bisschen Befreiungsschlag, dass es endlich mal wieder funktioniert hat mit der Bestzeit und ja, der Tag danach ist dann schön, also dann bemerkt man mal wieder, dass es, was es bedeutet, wenn man mal wieder eine Bestzeit gerannt ist, aber ja, ich habe auf jeden Fall Lust, eigentlich gleich nächste Woche wieder was zu laufen. es ist so der Hunger da und ja, einfach weiterzumachen. Und dann überlegt man sich, wo man vielleicht an welcher Stelle noch ein bisschen schneller hätte laufen können oder was noch wann drin ist. Also ja, es macht hungrig auf mehr, muss ich sagen. Ja,
ja. Ja, das ist ja wahnsinnig schön auch zu sehen, dass aus solchen Tiefs dann eben auch über Bestätigung, sage ich mal, ja wieder was entstehen kann. Ja. Und ich hätte dich das auch noch gefragt, wie es dir am Start ging, weil wenn man ja so ein Erlebnis hatte mit Hinfallen und, na, und dann steht man wieder an der Startlinie, hast du dich woanders hingestellt und dann anders geguckt? Ich meine, die Vorkehrungen waren ja sicher auch anders, weil das lief ja sehr unglücklich da in Valencia, dass ihr zu spät in einen Bereich reingeschoben wurde, wo eigentlich schon zu viele Menschen drin waren. Ne?
Ja, die waren aber schon sehr bemüht, dass es nicht nochmal passiert. Mhm. Also erstens habe ich mich weiter nach vorne gestellt, weil wir auch ganz, ganz wenig Elite-Athleten waren. Okay. Und dann haben die uns Frauen auch alle auf eine Seite gestellt dass, und gesagt halt, dass die Männer dahinter nicht drücken und schieben sollen, sodass man halt einfach entspannt wegkommt. Also das war schon gut. Und es wurde am Start auch nochmal gesagt, dass man ruhig bleiben soll und ja, das waren auch die gleichen Organisatoren wie in Valencia. Okay. Und ja, die haben sich auch, ich weiß nicht wie oft, nochmal entschuldigt für das, was in Valencia einfach vorgefallen ist. Und ja, ich denke, dass man da jetzt in Zukunft mit ein bisschen mehr Vorsicht rangeht.
Ja. Ja, jetzt weißt du noch nicht, ob du in der Halle läufst und weißt noch nicht, was du im Sommer machst.
Doch, Halle steht ja schon fest, oder?
Ja, das ist angemeldet.
Ich würde mal,
angemeldet.
Ja, ich würde ja, mal tippen, Alina hat sich nicht für die 800 angemeldet wahrscheinlich, nee, sondern eher für die 3000, würde ich jetzt mal tippen. Stoßen,
nee, für die 3000 habe ich mich angemeldet. Also
habe ich angefasst gedacht.
Wenn ich schon Pott fahre, dann muss ich auch die längste Distanz
ja, Dortmund, rennen. Dortmund ist übrigens Pott. Ja, Dortmund ja, ist richtig Pott. Ja. Aber da gibt es übrigens keine Schlote mehr und keine schlimmen Ausdünstungen mehr. Da, Dortmund ist die Hauptstadt der Versicherungen in Deutschland.
Aha, okay.
Ne? Also ist das sicher zu rennen.
Ja, ihr müsst bei einem nur aufpassen, an dem Wochenende, an dem Sonntag, ist auch noch ein Fußballspiel nachmittags. Deshalb ist die Leichtathletik okay, so früh. Ich bin
Dortmund.
Ja, ne, also okay. Da kann man dann halt auch mal in die hinströmenden Fußballfans geraten. Ne?
Sind die Ultras durch die Straßen mit Bengalos?
Ich habe das da tatsächlich schon häufiger erlebt. Einmal bei Jugendmeisterschaften. Da war dann halt auch noch Dortmund gegen Schalke. Das waren noch ein bisschen roughere Zeiten, wo die Leute nicht so deutlich getrennt waren voneinander. Und dann war das dann draußen wirklich so mit Polizeihundertschaft und so weiter. Und ich war das jetzt gewohnt, weil ich zu dem Zeitpunkt auch gerne mal in den Block gegangen bin beim Fußball. Aber viele haben da sehr schräg geguckt, ja, wenn du da plötzlich siehst, wie da so Fanhorden von Polizeihundertschaften an der Helmut-König-Halle vorbeigetrieben werden, dann denkst du dir auch, okay, was passiert hier gerade, ja. Aber das ist ja das eine, ja. Ja, Lina, wo hast du denn am meisten Bock drauf oder weißt du das auch noch nicht? Einfach laufen.
Ja, das weiß ich auch noch nicht so richtig. Weil du vorhin gesagt hast, mit Marathon und Ballon und so, also ich habe schon Lust, auch noch schnell zu rennen. Es ist schon okay, so ein 3,15er Schnitt auf dem Halbmarathon, aber es darf auch ein bisschen schneller gehen. Ja, aber jetzt gucke ich einfach mal, wo es mich hintreibt, was so kommt. Und ich nehme jeden Wettkampf einfach als Chance, weil wenn man sich nur auf eins so mega fokussiert und es funktioniert nicht, dann fällt man halt doch relativ schnell wieder in so ein Loch oder hinterfragt so vieles. Und deswegen versuche ich jeden Wettkampf als Möglichkeit zu nehmen, ja.
Ja, dann würde ich sagen, bewahr dir die Lust am Laufen und das Gefühl, dass es Spaß macht, wenn man das macht, was man kann, ne, nämlich ziemlich geradeaus und schnell die Füße voreinander setzen, ja, ohne viel Firlefanz und ohne den ganzen Kram drumherum, ja. Du, dann sage ich ganz herzlichen Dank. Philipp ist schon los, ja, weil der hat natürlich, ja, du hast das ja sicher mitbekommen, ja, er muss sich in diese Rolle als Jungvater mit sehr vielen zusätzlichen kleinen Terminen, die so lauern im Alltag, noch reinfinden. Ja.
Also muss er zum Baby schwimmen wahrscheinlich, wenn er sich dann schwimmen
geht. Ich glaube, es waren irgendwelche anderen Termine, aber die sind natürlich komprimierter, okay. Ja, weil der Tag wird halt kürzer, ja. Das ist nochmal so. Ja. Und dann muss man schon mal raus, ja. Alina, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und
ja, ich danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, sehr, sehr gerne. Und finde deinen Weg einfach nach Lust und Laune, das wird schon. Und ganz lieben Gruß an alle deine Mitläuferinnen und Mitläufer und an Isabel. Das ist spannend, das verfolgen wir weiter da mit euch, ja, weil du bist ja nicht die Einzige, die aus diesem Miteinander sich bewegen im Hochleistungsbereich sehr gute Leistungen bringt, ne, sondern das pusht ja offensichtlich euch alle irgendwie.
Ja, doch, wir bereichern uns gegenseitig.
Genau. Absolut. Ne? Danke dir und euch wünsche ich auch Laufen mit wenig Firlefanz und mit Spaß und Lust und ein bisschen weniger Gegenwind als Alina und Philipp heute hatten. Bis nächste Woche.
Tschüss.